Das Thema UFOs fasziniert viele Menschen. Für manch andere ist es Science Fiction, für manch andere Spinnerei. Doch mit immer mehr UFO-Sichtungen in den letzten Jahren und mit mittlerweile Behörden für UFOs direkt in 5 Ländern weltweit nimmt das Thema immer an Wichtigkeit und Brisanz zu. Doch was würde es bedeuten, wenn es tatsächlich UFOs und vielleicht sogar Außerirdische gibt? Was würde es bedeuten für unser gesellschaftliches Leben und für die Politik? Herzlich willkommen zu Nuvisu Talk. Mein Name ist Hagen Grell und wir sprechen heute mit Robert Fleischer. Er ist investigativer Journalist, der Gründer der Bürgerinitiative Exopolitik Deutschland und der Herausgeber des Exo-Magazins. Robert, vielen Dank, dass du da bist.
Danke, Hagen. Ja, freut mich, hier zu sein.
Robert, du hast ja in den letzten Monaten quasi auch das UFO-Thema, sag mal, in die Öffentlichkeit auch und in Bezug auf Politik, in deutsche Politik wieder ins Gespräch gebracht. Das machst du ja auch die ganze Zeit mit deiner Arbeit. Und es gab einen sehr spannenden Prozess, den du begleitet hast. Und zwar zum Thema Informationsfreiheit, wo Frank Reitermeier am 25.06. im Bundesverwaltungsgericht erreicht hat, dass die UFO-Akten, die es ja gibt, ne, vom Bundestag rausgegeben werden müssen. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was das für ein Prozess ist, wie lange der gedauert hat und was das vielleicht auch für eine Bedeutung und Tragweite hat.
Also da muss ich gleich mal korrigieren. Also es ist nicht so, dass der Bundestag UFO-Akten hätte, aus denen das UFO-Geheimnis Deutschlands hervorgeht, sondern es ging bei diesem Prozess, der, glaube ich, im Jahr 2011 angefangen hat, da bin ich mir jetzt nicht mehr genau sicher, um eine Ausarbeitung der wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, also genauer gesagt um 2 Ausarbeitungen, die damals eine Bundestagsabgeordnete von der CDU-Fraktion dort in Auftrag gegeben hatte, um die Fragen zu klären, die wir ihr gestellt hatten von Exopolitik. Also ist so ein bisschen so die Katze beißt sich in den Schwanz, aber wir haben ja nicht geklagt. Also es ist so, wir haben damals wissen wollen von dieser Abgeordneten, warum ist die UNO-Resolution 33426 von 1978 eigentlich niemals in Deutschland umgesetzt worden? Und diese Entscheidung ist eigentlich eine UN-Entscheidung, die beinhaltet die Frage der UFO-Forschung auf nationaler Ebene. Da fordert also der Generalsekretär der Vereinten Nationen, damals Kurt Waldheim, alle Mitgliedstaaten auf, alle interessierten UN-Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene UFO-Forschung zu betreiben und ihn darüber zu informieren, was dabei rausgekommen ist. Und Hintergrund waren die Bemühungen des damaligen Premierministers von Grenada, der ja dann überrannt worden ist von den Amerikanern. Also Grenada gibt es nicht mehr, aber die UNO-Resolution gibt es noch und deshalb wollten wir es wissen. Die Frage ist ja auch jetzt berechtigt, weil in so vielen anderen Ländern scheint sie ja umgesetzt worden zu sein, ob jetzt nun der Generalsekretär informiert wird oder nicht, aber die betreiben nationale UFO-Forschung. Und mit der Frage war die gute Frau völlig überfordert und war auch sonst völlig ahnungslos, wie das typisch ist für Politiker, was die Dinge betrifft, die jenseits des Horizonts liegen, des Planeten im besten Falle. Ja. Da hat sie also aber dankenswerterweise den wissenschaftlichen Dienst damit beauftragt, diese Ausarbeitung zu machen. Und der hat dann diese Ausarbeitung zurückgeschickt und die hat das dann zu mir geschickt, beziehungsweise über jemanden, der das dann an mich geschickt hat. Und da war ein dickes Anschreiben dabei. Da hat mir die Frau also namentlich auch Ansprechpartner im Parlament noch empfohlen. Und es war eigentlich eine Zusammenstellung von weithin bekannten Fakten zum UFO-Phänomen, weit weniger skeptisch und weit weniger abwiegelnd, als man das von offizieller Seite, wenn es überhaupt ein offizielles Statement gibt, gewöhnt ist. Und es gab einen Schlüsselzitat darin, da steht, die Tatsache, dass sowohl Frankreich als auch Großbritannien nach jahrzehntelanger vorheriger Geheimhaltung ihre Akten jetzt via Internet veröffentlichen, legt die Vermutung nahe, dass sich auch deutsche Stellen und Behörden mit diesem Thema beschäftigen oder beschäftigt haben. So. Und das ist ja ein konkreter Widerspruch zum offiziellen Standpunkt der deutschen Bundesregierung. Damals hat der Innenminister Wolfgang Schäuble, damals war er Innenminister, gesagt, eine Behörde, die sich mit UFOs beschäftigt, oder ist hier nicht bekannt. Eine UFO-Behörde gibt es hier nicht. So. Und faktisch weiß der wissenschaftliche Dienst im Grunde nicht sehr viel mehr als, also eigentlich weniger als wir. sage ich mal, ja. Denn die haben ja auch von Exopolitik-Webseiten zitiert in dieser Ausarbeitung, was ich sehr lustig finde. Also die haben ihren Job gut gemacht, die wissen, wo es die verlässlichen Informationen gibt, nämlich auf exopolitik.org. Mhm. Und sie haben von exopolitics.org zitiert. So, also der Inhalt dieser Ausarbeitung war eigentlich, bis auf die Tatsache, dass ich ihn nicht vollständig veröffentlichen durfte, war aber trotzdem mehr oder weniger bekannt, weil ich ja schon 2010 daraus zitiert habe, länglich. Und da gab es auch einen Vortrag, den hatte auch Nu Wieso als erstes auf dem YouTube-Kanal. Der hatte dann irgendwie schon über 100.000 Aufrufe oder so. Den Vortrag gibt es auch immer noch, UFOs und die Politik heißt er. Und das hat also ein Berliner Bürger davon Wind bekommen, Frank Reitemeier, und wollte diese Ausarbeitungen auch sehen und hat angefragt bei der Bundestagsabgeordneten, und die hat ihm zurückgeschrieben, dass sie das nicht rausgeben darf. Sie hat dann nochmal nachgefragt. Der wissenschaftliche Dienst, also die Bundestagsverwaltung, befürchtet eine missbräuchliche Verwendung oder irgendwie sowas. Mhm. Missbräuchliche Verbreitung. Und dann wollte er sich damit nicht zufrieden geben. Der ist gelernter Verwaltungsfachwirt und auch überhaupt ein Querkopf und legt sich gerne mal mit den Starken und Mächtigen an. Und so hat der dann Klage eingereicht auf der Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes. Und so kam das Ganze dann in Gang.
Und dann ist es über mehrere Instanzen gegangen.
Ja. Genau.
Ich würde vielleicht gleich mal einen Sprung machen. Es ging ja dann hin und her. Ne? Erst gab es dann die Herausgabe, dann wieder nicht. Dann hat sich der Bundestag andere Tricks einfallen lassen. Und im Endeffekt kam es dann eben zu dieser Klage vom Bundesverwaltungsgericht und auch mit einer sehr interessanten Begründung, die auch die Gegenseite mit angeführt hat, zum Beispiel von einem Professor Rossi.
Ja. Ne? Das würde mich sehr interessieren. Genau, also der Bundestag hatte ja schon vor dem Verwaltungsgericht Berlin in der ersten Instanz im Dezember 2011 angekündigt, dass die sich bis zur letzten Instanz klagen werden, um die Veröffentlichung von Ausarbeitungen der wissenschaftlichen Dienste des Bundestages zu verhindern. Denn was dort drin steht, sei schließlich nichts, was man, Zitat, veröffentlicht sehen möchte, Zitat Ende. Und das fand ich sehr interessant, denn der wissenschaftliche Dienst des Bundestages legt ja immer so viel Wert darauf, dass er politisch völlig neutral ist und so weiter. Und da wäre es also schon sehr interessant zu sehen, wie der wissenschaftliche Dienst jetzt zum Beispiel über Fracking, was die über Fracking schreiben oder über die NSA-Affäre. Denn wenn, ist ja völlig klar, wenn diese eine Ausarbeitung an die Öffentlichkeit gekommen wäre, würde das automatisch auch für alle anderen Ausarbeitungen gelten. Ja. Erste Instanz war ein Präzedenzurteil, die Ausarbeitung kommt frei. Dann vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg haben die Richter das Urteil wieder kassiert, haben gesagt, nein, das kommt nicht frei, das gehört mit zur politischen Abteilung des Bundestags und ist deswegen zum Mandatsbezug des Abgeordneten, so heißt es, ist das eben ausgenommen vom Informationsfreiheitsgesetz. Und der Bundestag hat auch wirklich alles unternommen, um das geheim zu halten. Hat auch einen Rechtsgutachter, nämlich diesen Professor Matthias Rossi, beauftragt, damit ein Rechtsgutachten zu schreiben über die Frage, ob diese Ausarbeitungen der wissenschaftlichen Dienste nun unter das Informationsfreiheitsgesetz fallen oder nicht. Und der Professor Rossi ist eigentlich ein ausgesprochener Befürworter und Experte für Informationsfreiheit. Und es ist schon irgendwie ganz schön zynisch, dass der nun ausgerechnet ein Rechtsgutachten schreibt, aus dem sozusagen hervorgeht, nee, also Leute, es gibt zwar Informationsfreiheit, aber keine Informationszugangsfreiheit. Mhm. Und der Abgeordnete, der bräuchte schließlich zur Ausübung seines Mandates einen, Zitat, Informationsvorsprung gegenüber den Bürgern. Und es liegt allein an ihm, inwieweit er es bei diesem Informationsvorsprung belässt oder nicht. So. Und das war natürlich eine krasse Geschichte. Also, und ich habe da auch mit dem Fachanwalt für Informationsfreiheit in Deutschland geredet, mit Christoph Patsch in Berlin, der auch Vertrauensanwalt vom Land Berlin ist in der Korruptionsbekämpfung und so. Und er hat gesagt, also das ist eindeutig, weil man guckt da als Amateur natürlich wie die Sau ins Uhrwerk. Ja? Man sieht ja dieses 60-seitige Rechtsgutachten und lauter Fachbegriffe und so weiter und braucht so einen Experten, der das auswerten kann. Und das habe ich mich an ihn gewendet und er hat gesagt, es ist eindeutig er hat nicht gesagt Gefälligkeitsgutachten, aber er hat gesagt, es ist ein Parteigutachten. Es ist ganz klar, dass der Bundestag hat ihn dafür bezahlt und er hat wunschgemäß eine bestimmte Meinung herausgearbeitet. Hm. So. Aber Gott sei Dank haben es eben die Richter am Bundesverwaltungsgericht nicht so gesehen. Es heißt ja irgendwie, wenn so ein Prozess beginnt, ja, derjenige Parteivertreter, den die Richter zuerst ansprechen, ist der, der schon verloren hat, quasi. So sagt man sich das, ja. Mhm. Und die Anwältin von Frank Reitemeier muss wohl ganz froh gewesen sein, dass nicht sie zuerst angesprochen wurde. Der vom Bundestag hat aber ganz schön geschluckt und dann auch gleich noch lustige andere Argumente ins Feld geführt. Er hat gesagt, dass ja schließlich dass ja wirklich auch der Abgeordnete vor der Bevölkerung geschützt werden muss in seiner Entscheidungsfindung, kann er doch nicht in so einen öffentlichen Rechtfertigungsdruck geraten, wenn jetzt Leute kommen und sehen, auf welcher faktischen Grundlage er seine politischen Entscheidungen trifft, weil die ja auch Zugang zu diesen Ausarbeitungen der wissenschaftlichen Dienste haben, dann kann es ja nicht sein, dass er jetzt in so einen Rechtfertigungsdruck gegenüber der Öffentlichkeit kommt. Außerdem muss er doch auch geschützt werden, so wie ja auch Informanten geschützt werden müssen oder Journalisten haben ja auch sozusagen Quellenschutz und so weiter und Zeugnisverweigerungsrecht und sowas. Und das, also da haben die Richter, das hat einer der Richter auf der Bank gleich schon mit einem lautlosen, aber dennoch spürbaren Lachanfall zitiert. Ja. Und die Akte ist frei, aber wir sind dem sogenannten UFO-Geheimnis von Deutschland noch keinen Schritt näher gekommen dadurch. Mhm.
Vielleicht doch gerade, um daraus den Bogen zu nehmen und das nochmal zu durchdenken. Also im Endeffekt hat sich der Bundestag auf Biegen und Brechen dagegen gewehrt, Ausarbeitungen des wissenschaftlichen Dienstes herauszugeben, gerade zu diesem Thema. Und jetzt hat man dieses Grundsatzurteil, wo natürlich auch zu anderen Themen die Informationen herausgegeben werden müssen. Also sehr, sehr hilfreich und sehr nützlich. Aber vielleicht auch gerade auf das UFO-Thema bezogen. Natürlich kann man jetzt auch solche Anfragen wieder stellen diesbezüglich. Und du hast es ja auch in einem anderen Rahmen gemacht, wofür man jetzt keine Erlaubnis braucht, aber kein Rechtsgutachten, aber eben bei der Bundespressekonferenz. Ne, da hattest du ja den Sprecher des Verteidigungsministeriums und den Regierungssprecher Herrn Seibert gefragt, wie das denn, also was für Akten vorliegen, beziehungsweise was für Erkenntnisse dort vorliegen.
Ich weiß nicht, wollt ihr das einspielen, den Clip? Wäre doch.
Vielleicht wird er jetzt gleich eingespielt, aber vielleicht kannst du es trotzdem nochmal erklären für den Rahmen.
Also die Bundespressekonferenz ist ein Verein, bei dem Journalisten Mitglied sind und die Regierungsvertreter einladen zu sich in ihr Haus, um dort sich den kritischen Fragen der Journalisten zu stellen. Es kann nicht jeder hingehen und Fragen stellen, selbst wenn man einen Presseausweis hat. Man muss Mitglied sein und man muss auch hauptberuflich, also zusätzlich zu den normalen Anforderungen, die man hat, wenn man jetzt einen Presseausweis will, dass man hauptberuflich tätiger Journalist sein muss, muss man dort als Mitglied der Bundespressekonferenz auch nachweisen, dass man hauptberuflich politische Berichterstattung aus der Hauptstadt macht. Und das mache ich ja nicht. Deswegen bin ich auch kein Mitglied der Bundespressekonferenz. Aber es gab diesen Tag der offenen Tür, wo also jeder rein durfte. Und da habe auch ich mich reingeschlichen und habe den Leuten dann meine Frage an den Kopf geknallt. Und das kann man sich ja vielleicht an der Stelle mal angucken.
Robert Fleischer von Exo Magazin TV. Ich habe eine etwas ungewöhnliche, aber durchaus ernst gemeinte Frage. In 20 Ländern hat das Militär bereits unidentifizierte Flugobjekte registriert, jahrzehntelang Akten dazu angelegt und sie nach jahrzehntelanger Geheimhaltung auch freigegeben. In 5 Ländern gibt es sogar staatliche UFO-Untersuchungsbehörden. Meine Frage an Herrn Seibert, warum kümmert sich hier in Deutschland eigentlich niemand darum? Und an den Sprecher des Verteidigungsministeriums, was müsste passieren, damit Frau von der Leyen die Einstufung von möglicherweise doch existenten geheimen UFO-Akten neu überdenkt?
Wir danken für die interessante Frage und sind gespannt auf die Antwort.
Ich kann nicht behaupten, dass ich in irgendeiner Weise ein Experte auf diesem Gebiet wäre. Ich weiß, dass es eine Reihe von Menschen gibt, die damit sehr viel Zeit verbringen und im Internet sich dazu austauschen. Es steht nicht im Mittelpunkt der Politik dieser Bundesregierung. Es steht nicht mal an den Rändern der Politik dieser Bundesregierung. Wir haben auch nicht das Gefühl, dass es in irgendeiner Weise eine Frage ist, die für das gute Zusammenleben in Deutschland oder in der Welt von Bedeutung wäre.
Wenn ich könnte man hier die Phrase benutzen, die Frage stellt sich nicht. Aber
das wollte ich jetzt mal nicht.
Vielleicht das Verteidigungsministerium noch?
Also, ich möchte denen eigentlich nichts mehr hinzufügen. Aber mir sind weder die Vorgänge noch irgendwelche Akten diesbezüglich bekannt. Und sehen Sie es mir bitte nach, dass ich in diesem Rahmen jetzt hier weder was sagen kann, wirklich nichts sagen kann dazu. Also das ist eine Sache, die uns in unserer Verantwortung nicht herumtreibt, wirklich nicht.
Die Reaktion des Publikums war ja, also sag mal, Steffen Seibert hat relativ seriös darauf reagiert, aber der Sprecher des Verteidigungsministeriums und das Publikum hat das relativ also als albern abgetan. Ist das eine Reaktion, die du gerade mit dem Wissen, was du jetzt hast, aus deinen Untersuchungen, aus deiner Recherche über die Jahre, ist die Reaktion angemessen oder ist das vielleicht, wie erklärst du dir das?
Also die Reaktion ist ja quasi so, als hätte ich dort die offizielle Anerkennung des Weihnachtsmannes gefordert, ja, oder sowas. Und das ist schon befremdlich, wenn man die Faktenlage kennt. Aber da ich ja weiß, dass die allermeisten Leute die Faktenlage gar nicht kennen, ist diese Reaktion für mich auch nicht so überraschend gekommen. Und ich habe ja auch gleich am Anfang der Frage gesagt, dass ich eine etwas ungewöhnliche, wenn auch ernst gemeinte Frage habe. Und ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, das UFO-Phänomen wird weltweit ernst genommen. Es gibt wissenschaftliche Ausarbeitungen dazu, militärische Studien, die zu dem Schluss kommen, dass die wahrscheinlichste Erklärung wohl die außerirdische Hypothese ist. Also wirklich außerirdische Besucher lenken auf intelligente Weise technologisch weit fortgeschrittene Fluggeräte in unsere Atmosphäre. Das sagen
hochintelligente Außerirdische quasi.
Intelligente Außerirdische.
Ja.
Ja. So, und wenn man das weiß, wenn man weiß, dass es in 20 Ländern, also nach jahrzehntelanger Geheimhaltung, das Militär, jahrzehntelang haben die UFOs untersucht, Akten dazu angefertigt und dann nach jahrzehntelanger Geheimhaltung freigegeben, erst so stückchenweise. Und es gibt sogar in 5 Ländern UFO-Untersuchungsbehörden, das ist Frankreich, Argentinien, Chile, Peru und Uruguay. Mhm. Und ich glaube, es gibt noch ein 6., aber das lasse ich mal weg, weil da ist der Status zivil oder staatlich nicht so ganz klar. Wenn man das weiß und wenn man deren Untersuchungsergebnisse kennt, dann gibt es eigentlich nur eine Schlussfolgerung. Wir werden hier besucht und wir müssen sehen, wie wir damit umgehen.
Mhm. Ja. Das ist ja jetzt erstmal was jetzt für im täglichen Leben auch von vielen Leuten nicht nur keine Rolle spielt, sondern erstmal schwer vorstellbar ist. Ne? Und du hast jetzt auch von internationalen Behörden gesprochen, aber vielleicht auch mal für die Vorstellung hierzulande. Gibt es denn hierzulande auch UFO-Sichtungen? Gibt es Fälle, von denen Leute berichten?
Ja, gibt es jede Menge. Also es gibt ja in Deutschland, also ich muss erstmal ganz kurz sagen, ja, jahrelang wurde immer ein Werner Walter aus Mannheim angeführt als der Leiter der einzigen UFO-Meldestelle Deutschlands, was ich eine Zumutung fand schon damals, denn er hatte nicht mal einen eingetragenen Verein, aber es gibt in Deutschland 3 eingetragene UFO-Forschungsvereine, die alle 3 eine Meldestelle haben. Und von denen war nie die Rede. Aber die betrachten das UFO-Phänomen ja auch nicht so ideologisch skeptisch, sondern, und die Betonung liegt auf ideologisch skeptisch, sondern die betrachten es auch skeptisch und kritisch, aber halt offen. Ja, also ich meine, wenn da Leute kommen und sagen, und solche Fälle gibt es ständig, und ich kriege auch ständig Mails und Anrufe, neuerdings von einer Geschäftsfrau, auch aus dem sächsischen Raum, die leitet eine große Firma und hat überhaupt nichts mit UFOs am Hut gehabt. Und bis sie dann eben mit ihrer Familie vom abendlichen Grillausflug oder vom Grillausflug dann abends mit dem Auto zurück verfolgt worden ist von so einem Lichtobjekt bis zu ihrem Haus. Ja? Und die sind dann ausgestiegen, sind ins Haus gerannt. Einer ist nochmal rausgegangen, hat geguckt, ob es noch da ist, und dann kam es dann schon, da kam das Lichtobjekt dann so übers Nachbarhaus geflogen, und dann sind die schnell wieder reingerannt und haben die Rollläden runtergezogen. So, ja. Sowas passiert ständig, und es ist also, es gibt tausende Sichtungen, die diese UFO-Forschungsvereine, ich nenne sie mal, das ist MUFON CES, DGUFO und GEP und jetzt gibt es auch noch IGAAP. Das ist also dann streng genommen 4 Forschungsvereine.
Mhm. Kann man alles recherchieren im Internet, ne?
Unter genau.
Diesen Kürzeln auch.
Genau. Die haben eine gemeinsame UFO-Datenbank. Die lässt sich auch unter ufodatenbank.de abrufen und wo immer die interessantesten Fälle veröffentlicht werden oder überhaupt, wo überhaupt erstmal alle Fälle, die gemeldet werden, eingetragen werden. Unter anderem auch dieser UFO-Zwischenfall am Flughafen in Bremen Anfang 2014, der wurde offenbar von jemandem vom Flughafen direkt eingetragen. Da geht also ganz klar hervor, dass Deutschland da keine Ausnahme bildet, was UFO-Sichtungen angeht. Nur muss man sagen, natürlich ist es so, dass in den allermeisten Fällen dieser UFO-Sichtungen ganz konventionelle Erklärungen zutreffen. Also es ist wirklich in den meisten Fällen sowas wie eine Linsenspiegelung. Also viele Leute, ich kriege auch ständig UFO-Fotos, da sieht man zum Beispiel, da fotografiert jemand hier die Sonne und auf der anderen Seite ist auch ein Punkt und so. Und dann fragen, und das erkennen die dann, sehen die dann erst im Nachhinein auf dem Foto, sagen, boah, was ist denn das? Ja, und das hat aber einfach was mit der Optik der Linse zu tun. Oder es gibt Insekten, die vor der Linse rumschwirren. Es gibt, also die sehen dann ganz erstaunlich aus. Die machen auch unglaublich schnelle Bewegungen. Man denkt dann, wie weit, muss ja riesig sein, dieses Objekt, und mit zigtausend Kilometern pro Stunde unterwegs sein. Dabei fliegt es direkt vor der Linse lang. Es gibt die verrücktesten Sachen. Orbs ist auch so ein Ding, also in geschlossenen Räumen oder im Sommer, wenn die Pollen fliegen oder sowas. Und dann fotografieren die Leute mit Blitzlicht, dann haben sie da Staubkörner drauf, an denen sich das Licht reflektiert. Und das sind dann also Orbs. Da gibt es Leute, die machen da eine richtige Religion draus, muss man sagen. Wobei ich einräumen muss, dass es 1-2 Orb-Fotos gibt, die ich gesehen habe, die sehr interessant aussehen. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte. Also es gibt jedenfalls einen Haufen natürlicher Erscheinungen. Dann gibt es tatsächlich diese asiatischen Himmelslaternen, die allerdings inzwischen verboten sind in Deutschland. Diese aus Reispapier, und da ist hier unten so eine kleine Kerze drin. Und,
die Papierballons, die schweben dadurch.
Papierballons, die schweben, die nehmen auch richtig Fahrt auf und so. Das gibt's alles. Es gibt sogar Iridiumblitze. Das ist also von Iridium-Satelliten, die sich dann, wenn die in einen bestimmten Winkel fliegen, blitzen, die reflektieren die Sonnenlicht und das ist dann als Blitz zu erkennen in der Atmosphäre oder so. Oder die ISS. Also es gibt alle möglichen, es gibt auch psychologische, wahrnehmungspsychologische und so weiter und so fort. Das ist alles jahrzehntelang untersucht worden von Experten, von der französischen UFO-Untersuchungsbehörde, deren Leiter mir auch mal seine Präsentation geschickt hat. Wir haben seinen gesamten Vortrag auf Deutsch auf unserer Webseite exopolitik.org. Mhm. Und da kann man sich das angucken. Aber selbst der sagt eben, und nicht nur er sagt, wenn man diese ganzen Fälle sich anguckt, dann stellt man fest, etwa 80% lässt sich konventionell erklären. Aber dann bleiben, und das kommt dann eben auf die Methodik drauf an, je nachdem 10-20%, aber zumindest 5% von den Sichtungsfällen übrig, die halt derart verblüffend sind, dass man nicht sagen kann, lässt sich in irgendeiner Weise konventionell erklären. Und das nicht deshalb, weil die Fakten nicht vorgelegen haben, die Informationen, die man braucht, um das zu untersuchen, sondern in diesen Fällen liegen alle Informationen vor und diese Informationen sagen ganz klar, das ist kein konventionelles Fluggerät, sondern das sind teilweise Sachen mit Flugeigenschaften, die unserer Technologie weit voraus sind.
Vielleicht kannst du mal kurz, nur ganz kurz umreißen, weil das finde ich nämlich sehr interessant. Du beschäftigst dich ja sehr lange mit dem Phänomen und hast ja gerade sehr gut aus den Rahmen gezeigt, dass die nicht alle Sichtungen auch wirklich UFOs oder unerklärt sind, sagen wir mal so, sondern viele sich konventionell erklären lassen. Damit nimmst du ja ein Stück weit auch schon vorweg, was du vorhin gesagt hast. Einerseits gibt es diese ideologischen Skeptiker, die quasi alles ablehnen wollen. Und dann gibt es aber auch Skeptiker, die erst einfach offen sind für verschiedene Phänomene, das alles klar anschauen und dann eben sagen, okay, das eine, das wird konventionell erklärbar sein, aber bei dem anderen habe ich noch keine Antwort. Kannst du vielleicht nur ganz kurz umreißen, als Journalist auch, wie würdest du sagen, wie ist die richtige Herangehensweise? Also eben ideologisch hast du ja schon gesagt, ist nicht so deins. Wie ist die richtige Herangehensweise, dass man auch sagen kann, okay, am Ende habe ich eine verlässliche Aussage, eine verlässliche Sichtweise auf ein Phänomen, was ich jetzt vielleicht selber beobachtet habe oder so?
Ja, auf ein Phänomen, was ich selber beobachtet habe, das ist sehr schwierig. wenn ich der Einzige bin, der das beobachtet hat und wenn ich nicht zufällig ein Radar auf dem Dachboden habe, das meine Sichtung bestätigt. Denn in den allermeisten Fällen dauern die Sichtungen nicht länger als 10 Sekunden oder sowas. Und es gibt zwar in den meisten Fällen mehrere Leute, die es gesehen haben, aber das sind dann eben Leute, die irgendwas gesehen haben. Ne? Das ist dann eben eine Geschichte und dann kannst du der Geschichte glauben oder nicht. Aber als Journalist und vor allem als einer, der Multiplikator ist, also als einer, der Informationen streut, die er für verlässlich hält, da muss ich natürlich besonderen Augenmerk darauf legen, was für Informationen ich für verlässlich halte. Und das sind natürlich nicht nur Geschichten, wo jemand was zu erzählen hat, sondern das sind Fälle, wo die Augenzeugen geschulte Augenzeugen sind, wie zum Beispiel Piloten, wo die Sichtungen, die sie beschreiben, auch noch auf dem Radar gesehen wird. Und zwar nicht nur auf einem Radar, das könnte nämlich eine Radarreflexion sein, sondern auf mehreren gleichzeitig, möglichst noch auf dem Bordradar und auf dem Bodenradar gleichzeitig. Ja.
Und auch, dass die dann auch auf dem Radar zum Beispiel solche Bewegungen machen, wie du gesagt hast?
Das ist alles dokumentiert. Ah, ja. Also es gibt aus der Schweiz, ich habe Schweizer Radaraufnahmen, da sieht man ein Objekt über Deutschland, das bei vierfacher Schallgeschwindigkeit einen spitzen Winkel nach links schlägt und dann vom Radarschirm verschwindet. Und das zu einer Zeit, wo vierfache Schallgeschwindigkeit zu fliegen also nicht gerade an der Tagesordnung war, um es mal vorsichtig zu formulieren. Was die Militärs in der Tasche haben, wissen wir ja auch nicht.
Und so einen spitzen Winkel zu fliegen, schon gar nicht möglich.
Naja, also es gibt ja, also daran sieht man, dass sich UFOs eben nicht an unsere Luftfahrtsgesetze halten, sondern nicht mal an unsere Naturgesetze, weil es gibt, wir haben das Naturgesetz der Trägheit, der Massenträgheit, ja. Wenn man sowas macht, dann will, wenn man bei hoher Geschwindigkeit schnell die Richtung wechseln will, angenommen, es würde einem gelingen, dann würde das aber zum völligen Kollaps der Materie quasi führen. Oder anders gesagt, probier doch einfach mal bei 80 auf der Autobahn mal schnell das Lenkrad rumzureißen, was dann passiert. Ja? Glaubst du wirklich, du fährst da nach links? Nee, das Auto überschlägt sich eben weiter in die Richtung, in die es gefahren ist. Und wenn man jetzt mit 180 macht und angenommen, das Auto würde die Richtung wirklich ändern, dann würde der Pilot mit Sicherheit an der Cockpitscheibe zermatscht werden wie eine Fliege. Ja. So, also das ist nach unseren Naturgesetzen einfach sehr schwer vorstellbar, wenn nicht völlig unmöglich vorstellbar. Und solche Sachen gibt es und nicht nur aus der Schweiz. Es gibt also jede Menge solche Fälle, zum Beispiel auch während der belgischen UFO-Welle, eine Sichtungswelle, die von November 1989 bis 1991 angehalten hat. Da sind riesengroße dreiecksförmige oder auch viereckige Fluggeräte in niedriger Höhe gesehen worden. Die haben Autos verfolgt, haben sich Sachen angeguckt. Die haben offenbar mit roten Strahlen die Gegend abgescannt. Das Ganze ist von Gendarmen im Polizeibericht festgehalten worden. Es gibt dazu auch Radaraufnahmen, ja, also deswegen so. Und da muss man, und die Luftwaffe hat Kampfjets losgeschickt, um die zu fassen, mehrere Male so. Also haben sie natürlich nicht gekriegt, ist auch klar so. Also das sind so die Fälle, wo man sagen muss, die sind wirklich, die sind bestechend klar und eindeutig dokumentiert. Und es ist ja so, wir haben ja ein Vorgespräch gehabt und da hast du gesagt, kannst du mal so ein paar Fälle mal so aufzeigen, ja? Und es ist so, ich habe natürlich jede Menge Fälle, über die ich berichtet habe und wo ich die Zeugen selbst interviewt habe und so weiter und wo ich selber auf Spurensuche gegangen bin, wo das UFO gelandet ist und so weiter. Solches Zeug, ja, so, aber, und all das findet man auf exomagazin.tv, also unserem Magazin für Freigeister, weil es ist so, wenn man irgendwann dann erkannt hat, dass das UFO-Phänomen real ist, dann will man das nicht immer wieder sich anhören, warum das real ist, sondern man beschäftigt sich damit in tiefergehenden Fragen. Ja, was ist denn, was bedeutet das jetzt und was sagen die und was soll das mit den Entführungen und was hat das mit unserer Geschichte zu tun und was ist mit der Energie und so weiter. Und all diese Sachen, die beleuchten wir halt auf Exomagazin TV, wo man Geld bezahlen muss, aber das ist auch sinnvoll, weil man kann nicht zuerst sich mit diesen Informationen beschäftigen, bevor man soweit ist, dass man erkannt hat, dass es ein reales Phänomen ist. Aber es ist also, als ich angefangen habe, sehr schwierig gewesen, verlässliche Informationen zu finden. Deswegen habe ich ja auch überhaupt mit Exopolitik in Deutschland angefangen. Aber es gibt jetzt hier dieses geniale Buch von der Kollegin Leslie Kane heißt sie. Dieses Buch hier ist vor ein paar Jahren erschienen beim Kopp Verlag. UFOs, Generäle, Piloten und Regierungsvertreter brechen ihr Schweigen. Und ich muss sagen, mehr braucht man nicht zu lesen. Das reicht. dieses eine Buch. Und es ist wirklich so, du findest hier drin den General der belgischen Luftwaffe, du findest den iranischen General Pervez Jafari, wie er einen Luftkampf über Teheran hatte mit einem UFO, ist alles dokumentiert in Militärakten. Und man findet vor allem auch eine interessante Hypothese darüber, warum das UFO-Thema eigentlich so geheim gehalten wird vom Militär, von den Regierungen und warum das so ein Tabu ist.
Mhm. Können wir gleich noch drauf kommen?
Ja.
Ich würde nämlich vorher noch mal der Schritt interessieren. Du hast ja auch schon gesagt, für dich ist das Thema ja das UFO-Phänomen real, wie du es jetzt genannt hast, also wie du das beschrieben hast. Und du hast auch den Prozess beschrieben, deswegen wollte ich das auch wissen. Den Prozess, man beschäftigt sich damit, man sortiert die Phänomene aus und da kommt es natürlich auch raus, dass ein großer Teil der Phänomene einfach anders zu erklären ist. Wie du gesagt hast, 80 bis 90%, aber dann bleibt ein Rest übrig. Und der Rest, so wie du dich jetzt damit beschäftigt hast, scheint ja so auch, sag mal, greifbar zu sein mit Belegen auf verschiedenen aus verschiedenen Quellen, dass man eigentlich nur zu dem Schluss kommen kann, ne, wie du sagst. Dem gegenüberstellen möchte ich, was Steffen Seibert gesagt hat zu dem Thema, zu deiner Frage bei der Bundespressekonferenz. Und zwar, wir haben nicht das Gefühl, dass es für das gute Zusammenleben in Deutschland oder der Welt von Bedeutung wäre, ne, gemessen an deiner Frage. Gerade vor dem Hintergrund, wo du stehst, mit den Informationen, die man noch in diesem Buch finden kann und was du über die Jahre recherchiert hast, hältst du diese Aussage für tragbar?
Ja, der Steffen Seibert, der hat das schon immer gesagt. Ich kenne den ja noch von früher vom ZDF, wo ich ihm da war er mein Chef und da bin ich ihm auch mit UFOs schon auf den Keks gegangen. Und da hat er auch genau das gesagt, das ist ein Thema, das interessiert nicht viele Leute, da braucht man nicht drüber zu berichten. Und so sieht er das jetzt als Chef vom Bundespresseamt wahrscheinlich immer noch genauso. Und er hat aber auch gesagt, dass er weiß, dass sich viele Leute im Internet damit beschäftigen. Also er weiß offenbar auch, was Exopolitik ist. So, das heißt also, dass also solche Bewegungen durchaus bewusst wahrgenommen werden zumindest von Steffen Seibert und seinem Bundespresseamt, aber ich bin mir sicher, dass die anderen Politiker da auch drüber reden. Ich meine, es gab mehrere UFO-Anfragen im Bundestag, sehr interessante. Es gibt diskrete Kontakte von Politikern zu mir. Es gibt US-Präsidenten, die ganz eindeutig gesagt haben, sie haben UFO gesehen und so. Der Wahlkampfleiter von Hillary Clinton, der übrigens das Vorwort zu diesem Buch hier geschrieben hat, John Podesta, der fordert Journalisten auf, Hillary Clinton zu UFOs zu befragen und so. Also das ist schon ein Statement, was im Moment möglicherweise noch richtig ist, aber wir arbeiten dran und meine Erfahrung ist auch einfach die und die Erfahrung, das muss ich sagen, ich kriege ja das Feedback von den Leuten, wenn ich einen Vortrag irgendwo halte, wenn ich irgendwo eingeladen werde oder auch einfach so per Mail. Es gibt viele, die sagen, dass sie ja vorher keine Ahnung hatten und nachdem sie das sich angeguckt haben, nachdem sie sich die Pressekonferenzen, die wir deutsch untertitelt haben und diese ganzen Informationen auf exopolitik.org angeguckt haben oder auch im Exomagazin TV, dass es ihre Weltsicht völlig verändert hat und sie da jetzt ganz viel offener geworden sind dafür, was sie nie für möglich gehalten hätten und dass sie auch merken in ihrem Umfeld, dass man sich trauen kann, darüber zu sprechen. Und das ist eigentlich auch unser Ziel, denn es kann ja wohl nicht sein, dass ein Phänomen, das von Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden, Millionen von Menschen wahrgenommen wird seit 70 Jahren, in unserem Land ausgeklammert wird, als gäbe es das nicht, als wäre das der Glaube an den Weihnachtsmann. Also ich meine, wie wahrscheinlich ist es denn, ja, wenn der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages selber schreibt, gerade zu Zeiten des Kalten Krieges, wo ja der politische Gegner irgendwelche Drohnen hätte rüberschieben können und so weiter und so fort, um zu spionieren, hat man eben auf militärischer Seite dieses Phänomen besonders beachtet. Ja, wie wahrscheinlich ist es dann, dass an der vordersten Frontlinie des Kalten Krieges, wo die Grenze zwischen Ost und West direkt durch unser Land verlief hier, dass da keiner nach UFOs geguckt hat, ja? Und es stimmt ja auch nicht, denn der Bundesnachrichtendienst hat es ja zum Beispiel gemacht, wie man an den Akten sieht, über die ich berichtet habe, so. Und die Frage ist aber eben nur, was weiß das Militär? Und das ist eine interessante Frage, denn wenn man die Bundeswehr fragt, wie es mit UFOs ist, dann bekommt man einen Brief, da steht drin, dass und es ist mehr oder weniger immer dieselbe Antwort, seit Bestehen der Bundeswehr noch nie ein Fall aufgetreten ist, wo ein ursprünglich als unidentifiziert eingestuftes Objekt nicht abschließend seiner Art und Herkunft nach komplett identifiziert werden konnte. Mhm. Also die deutsche Bundeswehr, die behauptet allen Ernstes, dass die noch nie irgendwas Rätselhaftes auf dem Radarschirm hatten, was sie sich nicht vollständig erklären können, und steht damit im absoluten Widerspruch zu sämtlichen anderen Militärs weltweit, die sich mit diesem Phänomen ernsthaft beschäftigt haben und Akten dazu rausgegeben haben. Und das ist ein Standpunkt, der sich auf Dauer nicht aufrechterhalten lässt. Und ich denke, dass das auch ein Punkt ist, wo ich hoffe, dass viele Leute auch darauf aufmerksam werden, wie absurd lächerlich eigentlich diese deutsche Geheimhaltung ist. Dass sie immer noch so tun, als wäre das nur ein Hollywood-Phänomen. Es gibt's nur auf der Leinwand und das war's. UFOs gibt's gar nicht und so weiter. Obwohl so viele Länder ringsherum das UFO-Phänomen als real erachten und zum Beispiel auch, und da sage ich jetzt mal ein paar Beispiele, ja, also in Brasilien zum Beispiel ist es so, dass Sichtungen von Flugzeugpiloten, zivilen oder militärischen oder Polizisten und so weiter, die werden eigens erfasst und dann ans Nationalarchiv weitergeleitet. Mhm. In Frankreich ist es so, wenn man ein UFO gesehen hat, dann gibt es bei der Gendarmerie ein extra Formular, das füllt man aus. Und das wird dann an die UFO-Forschungsbehörde weitergeleitet. Ja? Also es ist ein völlig ungezwungener Umgang mit diesem Phänomen, ja, was man in anderen Ländern betrachtet. So. Also dann ist es doch absurd, hier in Deutschland so zu tun, als wäre das alles Quatsch. Also,
und da kommt gerade auch die Frage auf, warum? Na, also gerade wenn man über bestimmte Sachen nicht reden darf, gerade wenn Informationen zurückgehalten werden, gerade wenn man versucht, eine Meinung von irgendwas wegzulenken, beobachtet man ja auch gerade in ganz vielen anderen Themen, dass dann naheliegt oder die Frage auch naheliegt, ob diese Information nicht eine große Relevanz hat, vielleicht sogar Machtstrukturen verändern würde, vielleicht sogar, wir hatten es auch im Vorgespräch so angesprochen, vielleicht einen Perspektivwechsel bei Menschen hervorrufen würde. Denkst du, das wäre in dem Fall so? Denkst du, das könnte so eine Tragweite haben?
Also das sind mehrere Fragen auf einmal. Also erstmal zum Perspektivwechsel und dann zur Frage, warum ist das ein Tabu? Ja, also was den Perspektivwechsel angeht, oder ich fange vielleicht erstmal mit dem Tabu an, weil das ist der erste Schritt, das Tabu müssen wir überwinden. Ja? Es ist tatsächlich ein Tabu, darüber zu reden, und das Tabu habe ich in der Bundespressekonferenz gebrochen. Es war zuerst völlige Verunsicherung, bis dann der Erste ein leichtes Grinsen auf den Lippen hatte, und das war so wie so ein Katalysator, alle haben sich getraut zu lachen. Hm. Dieses Tabu zu brechen bedeutet, an den Grundfesten unserer Gesellschaft zu rütteln. Wir leben alle in der Grundüberzeugung, dass unsere Weltsicht, so wie wir die haben, mehr oder weniger komplett ist, vollständig. Unsere Weltsicht endet im besten Falle, jedenfalls so sehen wir das bis jetzt, am Horizont unseres eigenen Planeten. Was darüber hinaus ist, brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Alles, was für uns wichtig ist, ist zu wissen, wo liegt das Erdöl, welche Waffen können wir aufwenden, um dieses Erdöl für uns zu sichern, und welche verdeckten Agenten und schäbigen Kriegsspiele müssen wir aufwenden, um andere davon abzuhalten, dieses Erdöl zu sichern. So. Wir müssen wissen, welches Tattoo Sheryl Crow auf der Arschbacke hat. Wir müssen wissen, welche Schlägerei sich der Promi wieder geliefert hat und so weiter und so fort. Ist alles in bester Ordnung. Und was die Staatsführung angeht, dann erwartet unser Gesellschaftssystem, dass diejenigen, die das Sagen haben, die sich in scheinbar absolut demokratisch ablaufenden Wahlen alle 4 Jahre mit einem Kreuzchen wählen, also sich einen Freibrief geben, alles zu tun, was sie wollen, erwarten die eine ganz gehörige Portion von Gehorsam und Aufbietung von wirtschaftlichen Mitteln von ihren Untergebenen dafür, dass sie ihnen folgen. Und sie erwarten auch die Anerkennung und den Respekt, dass sie diejenigen sind, die in der Lage sind zu erkennen, was getan werden muss, und die richtigen Entscheidungen zu treffen, die für uns alle gut sind. Und das, obwohl der Horizont dieser Politiker, wie gesagt, am Horizont unseres eigenen Planeten endet. Im besten Falle, wie gesagt. So, wenn jetzt aber auf einmal Außerirdische ins Spiel kommen, dann gibt es ja ein Problem. Weil in unserer Gesellschaftsordnung gibt es überhaupt gar keinen Platz dafür, dass es höher entwickelte Wesen geben könnte, die möglicherweise, wo es sich möglicherweise lohnen würde, denen interessante Fragen zu stellen. Zum Beispiel, wie hoch ist euer Spitzensteuersatz? Aus welchen Gründen führt ihr eigentlich Krieg? Wie geht ihr mit der Flüchtlingskrise auf eurem Planeten um? Oder habt ihr überhaupt Flüchtlinge? Ja, was sind überhaupt so die Fluchtursachen? Oder habt ihr überhaupt Fluchtursachen auf eurem Planeten? Wie habt ihr das überhaupt geregelt? Alle wie viele Jahre wird ein Bundespräsident oder müssen die Frauen auf eurem Planeten auch Schleier tragen? Gilt die Erbsünde auch für Außerirdische? Also so lauter solche Sachen, die irdische Institutionen leicht ins Schwanken bringen könnten. Ja.
Man hätte ja, wenn es tatsächlich so wäre, dann eben vielleicht eine komplette Zivilisation oder mehrere Zivilisationen, mit denen man das ja vergleichen kann. Das würde ja alle Aspekte betreffen, weil man alle Aspekte damit vergleichen kann. Und bei einem könnte man fragen, habt ihr auch Musik, habt ihr auch Popstars, habt ihr auch Künstler, habt ihr auch so eine Geschichte und was weiß ich. Ich meine, es ist quasi ein, es kann quasi, könnte quasi ein Gegenentwurf sein zu allem, was wir...
Zur alternativlosen Realpolitik.
zum Beispiel auch zu der, ja.
Ja, genau, das ist so. Und dieses, also dass UFOs ein politisches Tabu sind, eben weil es die Macht der Machthabenden bedroht, das ist jetzt keine Theorie von mir, sondern von zwei sehr angesehenen Politikwissenschaftlern, Wendt und Duval, die sehr, wie gesagt, sehr angesehene Politikwissenschaftler, die haben einen Aufsatz geschrieben in einem Fachmagazin für Politikwissenschaft, Political Theory heißt es, 2008 schon, und haben das gesagt, das UFO-Tabu ist politisch, weil es die Macht bedroht derjenigen, die unsere Gesellschaften lenken. Und Sie haben hier die letzte Zusammenfassung, das kann man so unterschreiben, wie es hier ist. Es ist super, das möchte ich einfach mal kurz vorlesen. Hier steht, zusammenfassend lässt sich sagen, dass UFOs eine tief empfundene, unbewusste Unsicherheit hervorrufen, in der gewisse Szenarios aufgrund ihres inhärenten Gefahrenpotenzials undenkbar sind. In diesem Sinne ist das UFO-Tabu so etwas wie die Verleugnung in der Psychoanalyse. Die Staatsmacht verdrängt das UFO-Thema aus der Furcht heraus, was es über sie selbst enthüllen könnte. Daher bleibt ihr nichts anderes übrig, als ihren Blick abzuwenden, UFOs zu ignorieren und keinerlei Entscheidungen zu treffen.
Keinerlei Entscheidung zu treffen. Das klingt auch so wie dieses Affenbild. Ne? Nichts hören, nichts sagen.
Ja, genau.
Nichts sehen.
Genau.
Interessant. Und das heißt im Prinzip auch, dass das auch ein Stück weit so der Antrieb ist, der dich da halt auch immer weiter forschen lässt. Weil du sagst, okay, dieser Perspektivwechsel, der auch hier beschrieben ist, vor dem eben zum Beispiel Regierungen Angst haben, der könnte eben so eine Tragweite haben.
Über den Perspektivwechsel haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Also der Perspektivwechsel ist ja eigentlich dann das, was sich dann einstellt, wenn man, wenn man das alles hinter sich gelassen hat, wenn man begriffen hat, das ist real hier. Wir sind nicht die einzigen, die einzigen Kids on the block so. Und wie gut, dass es so ist auch, ja. Also wie gut, dass wir nicht die einzigen sind. Um Gottes Willen, das wäre ja furchtbar. Was für eine Platzverschwendung und vor allem wie trostlos das wäre, ja. Wenn es außer Obama, dann wäre er ja sozusagen Master of the Universe als mächtigster Mann auf dem Planeten. Das ist ja wirklich grausam eigentlich. Aber der Perspektivwechsel stellt sich eigentlich, also bei mir war es so. Der Perspektivwechsel stellt sich erstmal ein wie so eine Faust in die Magengrube, wenn man begreift, dass, ach scheiße, das ist alles wahr. Ja, das gibt's wirklich. Hier gibt's wirklich in militärischen Akten und durch geschulte Augenzeugen dokumentierte Fälle von hochentwickelten Fluggeräten, die nicht irdischer Natur sind und offenbar intelligent gesteuert werden. Und es gibt Sichtungen von Wesen. Darüber rede ich jetzt gar nicht. Das ist sehr kontrovers, aber das ist so. Also werden wir hier besucht. So, was bedeutet das jetzt? Dann versucht man sich einen Reim zu machen. Und ich mache das jetzt seit 2007 hauptberuflich. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes als zu versuchen, mir einen Reim darauf zu machen, was das wohl bedeuten könnte, was die hier wollen, wer die sind, aus welchen Gründen die hierher kommen, welche roten Fäden es gibt in dieser ganzen Sache und so fort. Und da muss man mehrere Sachen dazu sagen. Also erstens, ich habe mehr Fragen als Antworten. Und ich habe immer weniger Antworten und immer mehr Fragen mit der Zeit. Und das liegt zweitens, meiner Meinung nach, daran, dass wir die gesamte Perspektive umkehren müssen. Weil wenn wir auf unserem Planeten eine Sache uns angucken, wenn wir eine Sache verstehen und begreifen wollen, zum Beispiel das Reproduktionsverhalten von Fröschen oder sowas, ja, dann können wir den Frosch beobachten, wir können den einsperren, wir können den beobachten, wir können ihn auseinanderschneiden und seine Geschlechtsorgane, was weiß ich, auf so einer Kontaktplatte unter dem Mikroskop angucken. Wir können, das wird ja alles gemacht, ja, wir können Experimente machen mit dem Frosch. Wir können ihm eine Froschdame hinstellen, was weiß ich, was ist alles, Knallfrösche halt, ja. So, also wir können alle möglichen Sachen machen, aber auf jeden Fall wird unsere Perspektive auf den Frosch immer die sein, dass wir die oben sind, die sich etwas unten angucken, auf etwas herabblicken und der Meinung sind, wenn wir das nur weit genug auseinanderschneiden und auseinandernehmen, werden wir irgendwann zum wahren Grund der Dinge kommen und wir werden es irgendwann verstehen. Das ist ja sozusagen unsere Philosophie mit dem Atom, ja, das Unteilbare und so weiter und so fort, ja. Wir schneiden es immer kleiner, bis wir irgendwann die kleinste Ebene erreicht haben. Gut, die Quantenphysik sagt, es gibt keine kleinste Ebene. Aber so ist immer noch unsere Sichtweise auf das Verständnis von Dingen. So. Bei dem UFO-Phänomen ist es aber genau umgekehrt. Da sind wir die Frösche unter dem Mikroskop und werden angeguckt. Und das ist auch, das kann ich auch ganz klar beschreiben, warum das so ist. Wir sind hier im Hintergrund, ich weiß nicht, ob die Kamera das sieht, hier sehen wir diesen Planeten im Universum. Nur ein Ausschnitt des Planeten, aber in Wahrheit ist der Planet Erde ja so winzig klein im Vergleich zum Rest des Universums. Und es ist ein winzig kleiner, unbedeutender Teil von der Milchstraße. Und die Milchstraße ist auch nur ein winzig kleiner, unbedeutender Teil vom Universum. Also es ist ein riesengroßes Universum, das laut unserem lächerlichen Kenntnisstand 13,7 Milliarden Jahre alt ist oder so. Die Erde gibt es seit 4,6 Milliarden Jahren. Die Außerirdischen könnten uns Milliarden Jahre voraus sein in ihrer Evolution. Milliarden Jahre voraus. Und das bedeutet, wir sind, also wenn wir versuchen uns vorzustellen, was es bedeutet, Milliarden Jahre voraus zu sein, das geht gar nicht. Wir können uns nur vorstellen, wo wir vor 1 Million Jahre waren. Und da waren wir Einzeller, die in der Ursuppe rumgesuppt sind. Also der Vorsprung von einer Spezies, die uns nur 1 Million Jahre voraus ist, könnte qualitativ von derselben Größenordnung sein wie der zwischen Menschen und Einzellern. So. Das heißt, die könnten so intelligent sein und so weit fortgeschritten, dass wir es überhaupt nicht in der Lage sind, als Intelligenz und als Fortschritt zu erkennen. Ja? Aber wie dem auch sei, das nur mal so nebenbei, also wie dem auch sei, wir sind dieser eine winzige kleine Planet. Und es werden die unterschiedlichsten Formen und Arten und Sachen hier gemeldet. Schüsseln, Scheiben, grüne, leuchtende Feuerbälle, halbmondförmige Objekte, viereckige, dreieckige, große, dünne, schlanke, dicke, was war, also alles, ja. Mit den unterschiedlichsten Sachen. Es wird ihnen zugeschrieben, dass sie Menschen entführen und irgendwelche Spermien oder Eizellen entnehmen. Dann gibt es wieder welche, die sagen, sie hätten welche getroffen, die kommen hierher in Frieden und wollen die Menschen beschützen. Dann gibt es einen ganz interessanten roten Faden in der ganzen Geschichte, nämlich UFOs scheinen sich für Atomanlagen zu interessieren. Das hat sich seit Beginn des modernen UFO-Phänomens rauskristallisiert, das ist also wirklich so, laut staatlicher Statistik sogar. Und all diese Sachen, wie passt es jetzt alles zusammen? Ja? Wie passen irgendwie so die Menschen entführen und den Aliensonden sonst wohin stecken mit denen zusammen, die sagen, wir kommen hierher, um euren Planeten zu beschützen und was weiß ich und so weiter. Was passt alles überhaupt gar nicht zusammen? Und es passt eben deshalb nicht zusammen, weil es keinen gemeinsamen Nenner gibt. Das Wort außerirdisch bedeutet einfach nur, es kommt nicht von der Erde. Das heißt, also wir haben das Bild, der Außerirdische ist grau und hat diese Augen. Und es ist Quatsch. Weil der Außerirdische ist alles, aber nicht irdisch. Das ist alles, was es bedeutet. Es kann die unterschiedlichsten Wesen mit den unterschiedlichsten Motiven und Fluggeräten und was weiß ich hierher kommen. So, wenn man, also das ist der Perspektivwechsel. Mhm. Wir gucken nicht von oben nach unten, sondern wir müssen so demütig sein zu erkennen, dass wir von unten nach oben blinzeln und dort irgendwas verschwommen erkennen, so wie wenn wir in den Nachthimmel gucken und da ein paar blinkende Lichter sehen. Wir wissen eigentlich überhaupt nicht, was es damit auf sich hat. Wir haben keine Ahnung. Wir sind die Frösche auf der Mikroskopplatte, die angeguckt werden, die untersucht werden. Und es gibt vieles, was darauf hindeutet, dass es auch so ist. Dass wir untersucht, wir sind diejenigen, wir sind die Untersuchungsobjekte.
Natürlich, sobald man die Fähigkeit hat, was zu untersuchen, ist man natürlich auch wieder selber der Untersuchende, der sich dabei auch selber beobachten kann. Ne? Mich interessiert aber vor allen Dingen noch vielleicht, gerade, wir haben gerade ein bisschen in den Schritt gemacht von der kritischen Beobachtung, die man natürlich so ein Stück weit als jemand, der sich vielleicht auch damit neu beschäftigen will oder so, hat, zu jemandem, der schon jahrelang macht und der davon überzeugt ist, ne? Jetzt wie du halt. Wie, oder sagen wir mal vielleicht, welche Quellen, welche Einstiegsmöglichkeiten, du hast ja auch hier das Buch zum Beispiel mitgebracht, empfiehlst du vielleicht Leuten, um sich, sag mal, wirklich eine sichere Meinung machen zu können? Weil wenn man jetzt einfach rausgeht, und es hat ja verschiedene Gründe, wie wir das schon besprochen haben, dann gibt's Leute, die es aus ideologischen Gründen nicht besprechen wollen, Leute, die es vielleicht aus machtpolitischen Gründen nicht besprechen wollen, Leute, die es auch so einfach erstmal nicht glauben, weil sie es für absurd halten, und dann wieder Leute, die aber total davon überzeugt sind. Und dann, wenn man nur auf die Leute dann hören würde, dann fragt man sich, okay, wie soll ich mir da jetzt eine Meinung bilden, weil es so viele verhärtete Fronten gibt. Was sagst du, wie kann man sich vielleicht gut und verlässlich und für sich selber halt vernünftig damit beschäftigen und dann einsteigen?
Also ja, genau. Also die Frage ist, wie nähert man sich der Wahrheit auch an? Ne? Die Frage stellen sich auch immer alle Journalisten. Man sagt sich immer, man hört so viele Sachen, man weiß gar nicht, was man glauben soll. Aber als Journalist lernt man ja, wie man sich der Wahrheit nähert. Und das ist so das Modell, wie das auch Journalisten im Fernsehen jeden Tag machen. W-Fragen stellen. Wer sagt was, wann, zu wem, in welchem Kontext und so weiter und so fort. Primärquellen aufsuchen. Nicht Oma Elsbeth hat gesagt, dass der Onkel Egon das gesehen hat oder sowas, sondern gehen direkt zum Onkel Egon und frag den, was der gesehen hat. Was natürlich besonders wichtig ist, dass es staatliche Institutionen sind oder geschulte Augenzeugen, dass es Militärs sind, die über die technischen Mittel verfügen, zum Beispiel auch überhaupt das UFO-Phänomen zu dokumentieren, also dass es wirklich dokumentiert ist, weil in den meisten Fällen gibt es nur einen Sichtungsbericht und es passiert aber auch, dass es Landespuren gibt, es gibt physikalische Wechselwirkungen, es gibt Verbrennungen, radioaktive Strahlungsrückstände werden da gemessen, wie in dem einen Fall im Rendlesham Forest 1980 oder 81 im Januar, da hat dann der Militärgeheimdienst in den Vertiefungen, wo das Objekt gelandet sein soll, wirklich Strahlungsrückstände noch gemessen und es ist alles also aufgezeichnet, dokumentiert. Also sowas, und was die Informationsquellen jetzt angeht, ich kann wirklich nur dieses Buch hier empfehlen von Leslie Kane, die hat das super gemacht, denn sie schreibt darin kaum was. Sie schreibt immer nur eine kurze Einführung, aber diejenigen, die eigentlich schreiben, sind die Primärquellen selbst. Dieser Generalmajor Wilfried de Broer, mehrere Kommandanten vom Militär, Generalmajore.
Bitte? Auch aus verschiedenen Ländern.
Aus verschiedenen Ländern, aus Peru, aus dem Iran, aus England, aus Belgien, aus Frankreich, aus den unterschiedlichsten Ländern halt. Und das ist eine Sache, die muss man sich einfach angucken. Ich meine, wenn man sich klar wird, dass das UFO-Phänomen ständig auf dem Radar auch festgehalten worden ist. Ja. Also Skeptiker sagen ja immer, ja, wenn es das wirklich gäbe, da wüssten wir doch Bescheid, da wäre das doch schon mal auf irgendeinem Radar aufgetaucht. Ja. Und da kann man nur sagen, hallo? Ja, ist es ja auch. Es ist ja auch auf dem Radar. Schon viele, viele Male auf dem Radar festgehalten worden, weil wie es unmögliche Flugmanöver macht, aber die Skeptiker kennen halt die Informationen nicht. Bloß, ich meine, das ist ja Kapitel 1 in jeder Forschungsschrift, ist Stand der Technik, Stand der Dinge. Was ist denn dazu bis jetzt bekannt? Was weiß man denn dazu irgendwie? Also das lassen Skeptiker meistens aus, weil sie irgendwie sich einfach nur bestätigt fühlen wollen in dem, was am einfachsten zu verstehen ist. Und das ist eben die irdische Perspektive, die am Horizont unseres Planeten endet. Mhm. Also das kann ich empfehlen. Und natürlich kann ich den Leuten empfehlen, einen Blick zu werfen auf exopolitik.org, wo ich und meine Mitstreiter seit Jahren eigentlich alle Informationen, die es dazu, alle verlässlichen Informationen, die es dazu gibt, aufbereitet haben, mit deutschen Untertiteln auch. Wir machen viel mit Video. Ich bin ja so ein Fernsehtyp, ich bin bei dem Medium geblieben so. Und man sieht also dann auch im Video die originalen Aussagen und natürlich auf exomagazin.tv, wo man dann noch ein Stück weiter geht in die Materie und sich dann mit Fragen beschäftigen kann. Und ganz interessante Forscher und Autoren, aber auch Zeugen dann hört zu den Fragen, die einen dann weiter beschäftigen, wenn man dann an dem Punkt schon gewesen ist, dass man verstanden hat, dass es real ist, an der Faust, die Magengrube getroffen hat.
Vielleicht noch die Frage bei der Bewertung von Videos. Da schirren ja auch immer viele im Internet und gerade auch Leute, du hast die Skeptiker genannt, aber es ist ja teilweise auch so, dass du eben Ideologen hast, die sozusagen sich komplett gegen eine bestimmte Sache stellen und jetzt in dem Falle gegen die UFO-Thematik überhaupt, wo du dann Videos auch hast, die Fälschungen sind. Ne? Manchmal ist es ja auch schwer nachvollziehbar, die Qualität ist schlecht, dann hast du da irgendwas Leuchtendes, dann weißt du nicht, was das bedeuten soll. Wie würdest du sagen, vielleicht auch da noch eine kurze Hilfe, wie die Leute halt dort vielleicht bewerten können, ob das vertrauenswürdig ist oder ob das nur Unsinn ist?
Das ist ganz einfach. Videos sind nicht vertrauenswürdig. Punkt. Auch Fotos sind nicht vertrauenswürdig. Nichts davon, was man im Internet an Videos und Audio und Fotos sieht, ist in irgendeiner Weise aussagekräftig. Und zwar, weil heute jedes Schulkind schon mit Photoshop umgehen kann und mit After Effects und was es da alles gibt. Und das ist also kein Problem mehr, die realistischsten Videos zu machen. Da gibt es Sachen, die, wo jemand sein Kind beim Spielen auf dem Spielplatz filmt, scheinbar aus der Hand aufgenommen und dann schwenkt er so nach oben und da ist dann dieses Objekt perfekt reingesetzt in das Video, dass es sogar scheinbar den Kamerabewegungen folgt. Also es ist nicht einfach, die Fälschung zu erkennen, aber es ist eine Fälschung. Und also Experten sehen sowas. Ich sehe selten mal ein Video, ich mache ja selbst viel Videobearbeitung, ich sehe selber mal seltenst ein Video, wo ich sagen muss, das sieht jetzt interessant aus. Ja. Es gibt zum Beispiel es gibt auch ganz perfide Desinformationskampagnen im Internet, das muss man auch mal sagen. Also zum Beispiel gibt es da dieses Video von dem UFO über dem Tempelberg in Jerusalem, wo angeblich ein UFO über dieser einen Kathedrale da schwebt. Und dann schießt das so nach oben und man hört, und das ist bei Nacht aufgenommen, das bewegt sich und so, man hört die Zeugen, wie sie irgendwas auf Hebräisch rufen und so, ist total, also das hat viele, viele Leute überzeugt, boah, Hammer hier und das wird uns verschwiegen. Die Massenmedien, die stecken alle unter einer Decke, die verschweigen uns, dass die Außerirdischen hier zu unseren religiösen Repräsentanten Kontakt aufnehmen und das wollen die nicht uns sagen und so. Und dann gibt es auch noch, und das ist das Perfide daran, weitere Videos, die offenbar dasselbe Ereignis zeigen, aus anderen Perspektiven aufgenommen, wieder anders gemacht und so weiter. Und die zeigen alle dasselbe, dass dieses Objekt da nach oben schießt. Und das ist eine super, super angelegte Desinformationskampagne eines Kunststudenten gewesen, der damit zeigen wollte, wie einfach mal Leute aufs Kreuz legen kann. Und er hat das, aber das ist eben das Ding, also Leute, die sich nicht mit Fernsehen auskennen oder mit Videobearbeitung, die sehen das und denken, boah, Hammer. Und wenn du aber selber sowas machst, wenn du selber Videos bearbeitest, erkennst du, dass das nicht stimmen kann, dass hier was nicht stimmt an diesem Video. Und da guckst du genau hin, da stellst du fest, da fehlt die Parallaxe. Da fehlt also diese Verschiebung, dass Objekte im Vordergrund sich schneller bewegen als Objekte im Hintergrund, wenn man mit der Kamera dran vorbeifährt. Mhm. Ja? Oder dass man sieht, das bewegt sich nicht, der Verkehr, die Lichter flackern nicht, wie sie das tun sollten. Es ist nur ein Standbild. Dann hat sich herausgestellt bei der einen Aufnahme, das war nur vom Fernseher abgefilmt. Und es gibt noch weitere Leute, die haben das dann, also für mich war das schon völlig klar, dass es eine Fälschung war, aber es gibt Leute, die haben es, damit es auch der Letzte versteht, dass es eine Fälschung ist, weil sich schon eine richtige Kirche drum gebildet hatte, ja. Leute, die dann davon überzeugt sein wollen, dass das jetzt echt ist, der hat dann nachgewiesen, mit welchem Effekt in After Effects die fehlenden Bildbestandteile ersetzt worden sind, nämlich durch Wiederholung und Spiegelung. Wenn man sowas macht und animiert und so weiter, dann man hat ja immer nur so viel Bildinformation, wenn das dann rausrutscht, wäre ja hier ein schwarzer Rahmen, also was macht man dann damit und so. Das hat ja alles perfekt dargelegt, ja, und es hält sich trotzdem nach wie vor hartnäckig, dieses Video von dem UFO über dem Tempelberg in Jerusalem.
Gab es ja auch damals dieses Phänomen dieser Radioausstrahlung von H.G. Wells, Krieg der Welten, ne? Das damals auch so eine Furore ausgelöst hat, wo die Leute dachten, jetzt kommen die Aliens.
Nee, das wird immer gesagt. Das wird immer gesagt, dass es so eine riesengroße Furore ausgelöst hätte und es war aber gar nicht so.
Ach so.
Nee. Also es wurde immer gesagt, auch überhaupt was die Auswirkungen des Erstkontakts angeht auf der Erde, das H.G. Wells hat es ja gemacht, dieses Hörspiel. Da gab es mal einen Bericht für den US-Kongress, der sich unter anderem auch mit den Auswirkungen von Erstkontakt mit Außerirdischen beschäftigt hat. Und da stand drin, dass man es eben dass man eben in unserer eigenen Geschichte viele Beispiele kennt, wo die überlegene Zivilisation dann die unterlegene Zivilisation untergebuttert hat. Ja? Also siehe Kolumbus und Südamerika und so weiter. Und was dann mit denen passiert ist. Und die sprechen heute alle Spanisch, ja. Und obwohl sie eigentlich Portugiesisch, aber ist egal. Jedenfalls so, und daran sieht man schon mal, was uns blühen könnte. Und aus den Gründen sollte man es dann vielleicht geheim halten. So, ne? Naja, gut.
Also gerade auch der Rahmen dafür, was wir auch besprochen haben,
also, den Perspektivwechsel, der dort halt sich verändert. Entschuldigung, ich hatte meinen Faden verloren.
Ja.
Und dieser und die haben auch gesagt, ja, H.G. Wells, da haben wir ja gesehen und so, was das führt auf der Erde, Panik und so, aber nein, führt nicht zu Panik. Es gab ein, zwei Anrufe, aber es gibt immer ein, zwei Anrufe. Als ich noch beim MDR war und über, was weiß ich, irgendwelche Verbraucherthemen hier zu lange Schnürsenkel berichtet habe oder irgendwelche neuen, keine Ahnung, Regelungen in der Straßenverkehrsordnung, da gab es auch ständig Anrufe von besorgten Omas, die gesagt haben, ja, werde ich denn da jetzt nicht über meine Schnürsenkel fallen oder so. Also ich meine, man sollte das nicht überbewerten. Und ich denke, die Menschheit ist jetzt auch reif dafür, diese Realität des UFO-Phänomens anzuerkennen, aber vor allem auch diesen Perspektivwechsel zu vollziehen. Dieser Perspektivwechsel ist für mich das Entscheidende an der ganzen Exopolitik. Da geht es gar nicht um die Außerirdischen, sondern es geht um die Tatsache, dass wir alle auf dieser kleinen, blauen, niedlichen Nussschale durchs All schippern. Wir sitzen alle im selben Boot und es wäre doch total bescheuert, wenn wir dieses Boot zum Kentern bringen. Willentlich auch noch. Ja? Das war doch total bescheuert. Von oben betrachtet sieht die Sache doch so aus. Wir sind kleine Ameisen, die auf einer Oberfläche eines Himmelsgestirns hin und her krabbeln. Von oben betrachtet sind wir alle Flüchtlingsströme. Ist so, ja? So, die wandern mal hierhin, wandern mal dahin, machen mal dort ein Feuer und hauen dort was zusammen und so weiter und so fort, ja? Aber warum das Ganze? Warum gibt es eigentlich diese ganzen Kriege? Warum? Wofür? Wenn die Realität am Ende doch einfach die ist, dass wir alle in derselben Nussschale sitzen, warum sollte ich dann versuchen, mir die Bodenschätze von dem unter den Nagel zu reißen oder hier Macht und Einfluss zu gewinnen? Ja? Warum sollte ich dort Geheimagenten losschicken und den stürzen und da das machen und so weiter? Das ist doch völlig idiotisch. Wäre doch viel sinnvoller, irgendwie gemeinsam das Segel zu setzen und irgendwie dahin zu segeln, wo man hin will, oder? Und das ist ja eine Perspektive, die man eben unter anderem einnehmen kann, wenn man verstanden hat, dass das UFO-Phänomen real ist, wenn man sich überlegt, wie man so wohl selber die Erde wahrnehmen würde, wenn man Außerirdischer wäre. Also das sagen jetzt Soziologen, das sind ja alles anthropozentrische Grundannahmen, die sind ja alle nicht gestattet, aber lassen wir es doch einfach mal zu. Wie würdest du denn die Erde sehen, wenn du ein Außerirdischer wärst? Komm, wir sitzen jetzt in unserer grünen Raumschüssel, schippern hier in der Atmosphäre, wir empfangen das Radioprogramm, das Fernsehprogramm. Hättest du Lust, dann, nachdem du das gesehen hast, da noch zu landen oder im Erstkontakt? Das sind doch gefährliche Wesen, die da leben. Ja? Die bringen sich selber um und drehen Filme darüber, wie sie sich selber umbringen, um sich das anzugucken und sich dabei auch noch zu freuen, wie toll das ist. Ja? So. Mhm. Es gibt den Overview-Effekt, heißt es. Das ist ein, und es gibt auch einen Film dazu, einen Effekt, der dann eintritt, wenn Astronauten zum ersten Mal die Erde von außen sehen. Ein ganz erhabenes Gefühl, ein Gefühl, also wo man dann nicht nur rational, sondern auch emotional versteht, dass das ein kleiner Planet ist, dass wir hier alle auf diesem kleinen Ding sind und wie wichtig es ist, dass wir das beschützen und dass wir dafür sorgen, dass unsere Lebensgrundlage weiterhin existiert. Ja. Ich habe mich darüber mal mit Edgar Mitchell unterhalten, der auf dem Mond spazieren war, und auch noch mit einem anderen Astronauten, der später an Bord dieser Mir war, an der ISS, auf der ISS war der. Und die beschreiben das. Und wenn die, und das sind normalerweise Astronauten, sind normalerweise immer so ganz knallharte, rationale Wissenschaftlertypen. So, denen kannst du nichts erzählen. So. Die haben schon alles gesehen, haben schon, also, ne, so solche Typen sind das. Weißt du, die haben natürlich auch immer das Nötige, so dieses Selbstvertrauen, dieses so, und da fahren die ins Wort und das ist doch Quatsch, das ist doch längst wissenschaftlich belegt und was weiß ich so. Ne, solche Typen sind das. Aber wenn man die darauf anspricht, dann habe ich das schon erlebt, dass dann auf einmal wird das Gesicht ganz weich und die halten inne und das, weil sie das immer noch berührt, ja, diese Einsicht so, das und die, also man spürt, dass sie auf einmal in eine andere Erkenntnisebene wieder rutschen und das lässt auch nie wieder, das lässt die auch nie wieder los.
Das ist auch ein sehr guter Schlussgedanke. Der Blick auf die Erde aus dem Weltraum und der Perspektivwechsel, der sich dadurch ergibt und vielleicht auch eine Frage, die man an den Zuschauer mitgeben kann. Was würde man denn von der Erde denken, wenn man als Außerirdischer, wenn man aus dem Weltraum auf die Erde guckt und was für ein Perspektivwechsel sollte vielleicht in sich selbst und auch in der Gesellschaft, in der Politik mit uns allen passieren? Vielen Dank, Robert Fleischer, für das Gespräch. Wo können dich Leute finden und was steht bei dir als nächstes an?
Exopolitik.org, exomagazin.tv, das Magazin für echte Freigeister, nur für echte Freigeister. Und wir haben, weil es ja offenbar dieses Informationsvakuum gibt in Deutschland, auch uns vorgenommen, mal wieder das Wagnis eines großen Kongresses anzugehen. Also wir planen nächstes Jahr, Ende September, einen großen internationalen UFO-Kongress in Leipzig und es werden aus aller Herren Länder Leute dabei sein und verlässliche, stichhaltige Fakten bringen, die man so auch noch nicht gehört hat. Also es sind Leute mit am Start, die hierzulande völlig unbekannt sind aus Ländern, von denen man bis jetzt hierzulande nichts weiß. Da bin ich gerade im interessanten Austausch mit mehreren Leuten. Und ich freue mich schon sehr drauf und ich hoffe, dass es auch dazu führen wird, dass, dass in Deutschland die Regierung so ein bisschen wieder Anschluss findet an die internationale Entwicklung. Also, denn es wäre ja nicht schlecht. Und es wäre nicht schlecht herauszufinden, was die Deutschen auch selber wissen. Und ich möchte auch nochmal, falls es also Militärs gibt, auch gerne nochmal dazu aufrufen, falls Sie beim Militärdienst getan haben und etwas Seltsames bemerkt haben, dann bitte melden Sie sich bei mir. Wir können auch gesicherte Verbindungen eingehen. Das kriegen wir alles hin. Aber vielleicht ist Ihre Aussage der erste Grundpfeiler einer verlässlichen oder einer umfassenden Anfrage, die das Militär dann nicht ablehnen kann, weil es Augenzeugenberichte gibt. Soweit.
Robert Fleischer, vielen Dank, Gründer und investigativer Journalist und Gründer der Bürgerinitiative Exopolitik Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Hagen Grell und das war Nuviso Talk.